Oh, Lukas, weißt du, was ich letztens gesehen habe bei meinem Lieblings-YouTuber Julian Reichelt? Der hat da in echt was Krasses herausgefunden. Der hat da über einen radikalen Klimaaktivisten gesprochen, der ein Raumschiff gesprengt hat und sich dann mit einer Glaskuppel von dannen gemacht hat, in dem irgendwie sich ein Wald befunden hat. Total crazy.
Was? Nein, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Ah, ich verstehe, wo du mit dem Intro hin wolltest. Es wird sich erschließen. Wir reden heute nämlich über einen Film.
Aus dem es um einen radikalen Klimaaktivisten geht, könnte man so deuten.
Der ist jetzt ein bisschen mehr, ein bisschen über 50 Jahre alt, 51 Jahre. Und ja, Klimaaktivismus spielt da durchaus eine Rolle, beziehungsweise man kann es auch so lesen, würde ich sagen. Es ist nicht immer ganz hundertprozentig klar, ob das jetzt irgendwie Naturliebe ist oder wirklich Klimaschutz. Also ja, ihr werdet es erleben. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr das Filmmagazin wieder angemacht habt. Und zwar sowohl in euren Ohren heute als auch mal wieder auf YouTube im Video.
Hallöchen.
Herzliche Grüße an die YouTube-Community.
Ja, Lukas hatte irgendwie Bock gehabt, mal ein bisschen was aufzubauen, und der hat sich auch eine neue Kamera gekauft, muss man dazu sagen. Deswegen, die muss auch mal getestet werden. Deswegen gibt es auf unserem YouTube-Kanal, gibt es uns auch zu sehen.
Ja, wir haben das ja früher regelmäßig gemacht, als wir noch sozusagen in dem Podcast-Büro saßen. Da hatten wir das mal, ich glaube, so zweite Hälfte der Corona-Zeit jede Folge gemacht, und jetzt gibt es das sporadisch ab und zu mal wieder, wenn wir Bock haben, hier mal die ganze Technik aufzubauen. Also, wenn ihr Lust habt, uns nicht nur zu hören und ihr nicht gerade unterwegs seid, sondern zu Hause sitzt, dann macht doch YouTube auf, das Filmmagazin. Abonniert gleich noch und macht einen Daumen hoch, ist auch schön. Ansonsten, der Weg, wie ihr das Filmmagazin hört, ist genau der richtige Weg.
Audio ist ja auch so viel schöner.
Wenn ihr das Filmmagazin zum ersten Mal hört, wer sind wir?
Ich bin der Martin.
Und ich bin der Lukas.
Und wir treffen uns einmal in der Woche, um über Filme zu sprechen.
Exakt.
Mal jetzt nicht unbedingt mit einem konkreten Konzept, wie wir über Filme sprechen, sondern aber meistens natürlich eher hintergründig versuchen wir, was zu erzählen. Aber es muss nicht immer top aktuell sein, außer wenn es mal sowas wie bei Oppenheimer und Barbie ist, dann schon immer auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber auch gerne mal alte Schinken, wie jetzt in diesem Falle, in dieser Folge herauskramen, ob wir da vielleicht einen kleinen Geheimtipp gefunden haben oder eben nicht. Oder eben auch uns mal Filmphänomene anschauen oder eben sowas wie jetzt die Streiks in Hollywood, auch das gerne mal besprechen. Deswegen sind wir ein sehr vielfältiger Podcast, möchte ich meinen.
Genau, und ihr könnt da durchaus mitgestalten. Also ihr könnt uns auch Themenideen schicken. Wir hatten vor ein paar Folgen schon mal eine angekündigt, die uns ein Hörer oder eine Hörerin geschrieben hat.
Langsam müssen wir die jetzt auch mal
langsam
machen.
Wir machen die auch. Das ist alles in der Pipeline, aber es ist ja Sommerloch gerade. Es ist riesen
Sommerloch
gerade. Aber die kommt auf jeden Fall. Also wenn ihr noch eine Idee habt oder wenn ihr wie wir heute, wir stellen heute einen älteren Film vor, wenn ihr sagt, hier, ich habe hier so ein Juwel, das keiner kennt. Den Film heute, den kennt auch kaum jemand, glaube ich.
Vermutlich.
Vermutlich. Der ist nicht ganz so bekannt. Wenn ihr sowas habt und sagt, boah, Den solltet ihr euch mal kritisch angucken, dann immer her damit. Schreibt uns das gerne bei Instagram am allerbesten, das Filmmagazin. Oder ihr schreibt uns bei auf unserer Website, filmmagazin.audio, da könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Oder mail@filmmagazin.audio. Wo es mittelgut funktioniert, ist bei Facebook, und wo es gar nicht mehr so richtig funktioniert, ist bei X. Weil ich habe mich da jetzt überall ausgelockt. Also, es gibt den Account noch, aber wenn ihr dort schreibt, seid ihr leider... Verhalt das in den Weiten des Weltalls. Das ist eine Überleitung.
Sehr gut, Lukas, sehr gut. Dann können wir ja gleich rübergehen zum Film.
Ja.
Für die Leute, die per Video uns zuschauen, die haben es vielleicht schon im Hintergrund gesehen. Ich weiß nicht, wie gut man es lesen kann. Aber hat Lukas das Filmplakat mal herausgesucht. Silent Running heißt er auf Englisch. Der deutsche Titel ist Lautlos im Weltraum. Auch ganz... Das ist mal schwierig, glaube ich, so ein Set 1:1 übersetzen kannst du es ja nicht, weil Silent Running steht ja tatsächlich für, glaube ich, ein U-Boot, wenn das quasi nicht mehr auf dem Radar ist.
Ja.
Das ist ja quasi diese englische Begrifflichkeit dafür, deswegen dafür gibt es, glaube ich, kein richtiges deutsches Äquivalent dafür.
Ja.
Deswegen hat man sich dann für Lautlos im Weltraum, was es im Prinzip auch beschreibt,
ja,
weil es geht dann letztendlich um ein Raumschiff, was sich quasi, was
absetzt, man sagen.
Genau, was sich von der Flotte lossagt und dann von dem Herrn da unten quasi mehr oder weniger dann geführt wird. Und der Film stammt von 1972 ist er erschienen, von Douglas Trumbull inszeniert. Ganz interessant, das ist tatsächlich sein einziger Langfilm, so wie ich gesehen habe, der hat sonst nur Kurzfilme gemacht oder halt vor allen Dingen Spezialeffekte.
Hat dafür sogar Oscar-Nominierungen eingeheimst, ich glaube für 2001.
Genau, Odyssey im Weltraum hat er die Spezialeffekte gemacht.
Ja.
Und für Star Trek.
Für Star Trek 1, Star Trek der Film, muss man auch sagen, zwei Filme, die beide ähnlich langwierig sind.
Also, richtig, ja.
Ich habe das ja schon mehrfach gesagt, bin dafür auch kritisiert worden. Ich bin kein Fan von 2001. Wobei man sagen muss, die Spezialeffekte, ja, tatsächlich. Die Spezialeffekte sind für die Zeit also echt over the top, und bei Star Trek 1 finde ich genauso einen langweiligen Film. Obwohl jeder weiß, ich bin ein riesiger Star Trek-Fan. Das brauche ich mir nicht vorwerfen lassen. Aber Star Trek 1 ist wirklich langweilig. Ja. Für Blade Runner hat er, glaube ich, die Spezialeffekte noch gemacht und eine unheimliche Begegnung der dritten Art auch noch.
Ja, also er kennt sich mit Science Fiction ziemlich gut aus, muss man sagen. Ich hatte dann auch noch gefunden von einem Making-of, dass tatsächlich Universal, die das hier finanziert haben, diesen Film, die hatten quasi ein Jahr davor mit Easy Rider einen großen Erfolg. Und das war für die so ein Signal. Und wir befinden uns ja in den 70er Jahren, das heißt in New Hollywood, wo das dann Hollywood neu erfunden hat und quasi auch vielen jungen, meistens männlichen Regisseuren viel Autonomie gegeben hat, um ihre eigenen Filme zu machen. Und einer dieser Filme war eben Easy Rider, der sehr erfolgreich war. Und dann hat Universal gesagt, dann geben wir doch mal anderen jungen Leuten ein bisschen Geld in die Hand und die dürfen einfach mal machen, was sie wollen. Im Prinzip kurz zusammengefasst. Gibt natürlich trotzdem noch eine Kontrolle. Aber in diesem Zuge dieser Unternehmensstrategie ist auch dann Silent Running entschieden. Da hat dann nämlich Douglas Trumbull ein bisschen über $1 Million bekommen, was selbst dann auch für damalige Verhältnisse jetzt nicht so krass viel war, aber genug, um mal was zu versuchen. Und das hat dieser Film entstanden, in dem es da um Freeman Lowell geht, gespielt von Bruce Dern. Den gibt es tatsächlich auch einen jungen Bruce Dern. Die meisten Leute werden ihn ja wahrscheinlich nur mit 70 kennen, so mit weißen Haaren als alter Mann, aber er war auch mal jung. Und ja,
ist einer der wiederkehrenden Charaktere in vielen Tarantino-Filmen als alter, nicht immer netter Mann.
Genau. Ist er im Prinzip hier, ist er ein junger, nicht so ein netter Mann, kann man sagen. Und der Freeman Lowell, der ist Astronaut auf einer Art Raumstation und es gibt in dieser Welt von Silent Running halt vier Raumstation mit jeweils einer Glaskuppel, in der sich ein Wald befindet und wir lernen dann halt auch, dass quasi die gesamte Natur...
Sind da nicht vier Pro-Dings?
Pro Raumschiff, vier Pro-Raumschiff?
Ja, ich glaube schon. Man sieht das auch auf den, auf den Dings.
Ja, gut,
oder dann, fünf sogar. Fünf.
Okay, dann
fünf Kuppeln mit...
Fünf Kuppeln pro Raumschiff, wo sich dann ein Wald drin befindet, weil die in der Zukunft quasi die Menschheit die Natur nahezu zerstört hat und deswegen quasi die letzten überlebenden Wälder und auch Tiere überleben dann halt in dieser Glaskuppel. Freeman Lowell ist halt wirklich ein sehr idealistischer Naturschützer, muss man wirklich sagen, der sich da sehr liebevoll um die Tiere als auch um die Pflanzen kümmert. Er hat dann noch so drei Crewmitglieder, die da nicht ganz so idealistisch sind, die das mehr so aus gibt halt Geld Gründen machen.
Wir steigen ja auch in den Film ein, wie er sich um die Pflanzen gerade kümmert. Ja. Und alles ist gut und dann brettern die mit irgendwelchen, ich würde mal sagen, Space-Go-Karts über seine Pflanzen.
Also wahrscheinlich einfach Go-Karts, wo man einfach dann so ein bisschen Space-Zeug drüber geklebt hat.
Genau, aber das, also denen ist das nicht ganz so ernst, die machen ihren Job, kann man glaube ich sagen und die rechnen auch fest damit, bald wird sich das Unternehmen oder die Firma oder die Regierung oder wer auch immer, es wird nicht ganz so genau benannt, aber es legt schon nahe, dass es ein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Die werden sich bald dagegen entscheiden. Wir haben jetzt lange genug diese Wälder mit uns rumgefahren. Bald müssen wir wieder Geld verdienen und dann ist die Erde auch scheißegal und ist die Natur auch scheißegal.
Genau.
Und sie sollten Recht behalten. Denn das ist das auslösende Element des Films, kann man glaube ich sagen.
Genau. Dann soll nämlich dann diese Raumstation zerstört werden und diese Wälder wirklich, auch da befinden sich auch Atombomben irgendwie auf dieser Raumstation, die dann halt mit auch zerstört werden. Aber damit ist natürlich Lowell so gar nicht einverstanden. Und der, kann man sagen, er radikalisiert sich so ein bisschen in kurzer Zeit oder er wird so verzweifelt, weil er das nicht einsieht, dass es dann dazu kommt, dass er erst ein Crewmitglied tötet und dann halt die anderen mehr oder weniger auch tötet, indem er die Glaskuppel löst.
In der die gerade drin sind.
In der die gerade drin befinden und die dann hochgehen. Und er befindet sich dann lautlos im Weltraum sozusagen mit den letzten verbleibenden Kuppeln und dem letzten Raumschiff und versucht dann halt irgendwie das den Wald, damit er überlebt. Und er hat doch die Hilfe von drei Robotern, die auch dann sehr prominent im Film eingesetzt werden, die wir hier auch auf dem Filmplakat sehen, den er dann halt auch durch eine Programmierung dann halt auch beibringt, sich um diesen Wald zu kümmern.
Das sind im Prinzip so kleine Roboter, die so, für die es nicht sehen, die so halb menschenhoch sind, würde ich sagen. Eigentlich einen verschiedenfarbig, ne? Eigentlich Kästen im Prinzip mit zwei kleinen Füßen dran und dann wackeln die da so durch die Gegend und sind so Service-Roboter. Was das ist, da können wir dann später noch, glaube ich, drüber reden. Jedenfalls, die weist er dann sozusagen oder den bringt er auch an, dann bei sich selbst zu operieren. Er ist verletzt worden, als er eine Crewmitglied umgebracht hat. Er zeigt einem, wie er sich ihn retten kann und so weiter. Und welche Aufgaben sie haben, sagt er ihnen auch. Ja, und er wendet quasi einen Trick an, um Silent Running, in den Silent Running Modus zu gehen. Und zwar hat er noch Funkkontakt zur Basis oder zu der Flotte, würde ich mal sagen. Flotte wahrscheinlich eher. Ja. Und tut so, als hätte es ein technisches Problem gegeben, als wäre eine der Leitungen explodiert. Und dann fliegt er so auf die, ich glaube, die Saturnringe zu. Also es sieht alles wirklich auch gut aus, ne? Also ich habe zwar gelesen, dass Douglas Trumbull wegen des niedrigen Budgets dann Special Effect Studenten und Studentinnen geholt hat, um an dem Film zu arbeiten, aber es sieht wirklich toll aus. Fliegt dann so auf den Ring des Saturns zu und tut so, als würde er quasi explodieren und fliegt dann im Dunkeln.
Ja.
So, also auf der dunklen Seite, sage ich mal.
Das hat, was dann auch Auswirkungen hat.
Ja.
Weil, ne, das ist ja auch was, der Song, den man auch dann am Anfang gleich hört, den kannst du ja auch mal einspielen. Hm. Weil dann beginnt dann halt auch der Film. Und dieser Song wird auch mehrmals im Film eingesetzt.
Ja.
Der ist dann sozusagen auch das Leitthema.
Ich spiele den mal kurz an.
Fields of children running wild in the sun.
Ja, also im Prinzip sagt er auch alles, worum es da drin geht. Von Joan Baez oder Joan Baez oder so.
Ich bin mir auch nicht ganz hundertprozentig, wie man sie ausspricht, aber ich würde es auch Joan Baez, glaube ich, mit Rejoice in the Sun.
Ja.
Wurde auch extra für den Film tatsächlich komponiert und geschrieben und eingesungen. Und da kommt ja auch immer was sozusagen, ein Leitthema ist immer in the Sun, damit endet immer jede Zeile. Und die Sonne ist dann auch ziemlich wichtig, weil er ist dann auf der dunklen Seite und deswegen geht es dem Wald auch nicht mehr so gut im Film dann, ab der späteren Hälfte. Mhm. Und da fragt er sich natürlich, wie können wir das Problem dann am Ende lösen? Und am Ende, der Film endet dann so, dass sich wirklich die Glaskuppel löst, Lowell stirbt, er sich quasi aufgibt, um diesen Wald zu retten, damit er dann quasi dann in Richtung Sonnenseite wieder schweben kann und vor allen Dingen, weil dann wieder Leute ihn gefunden haben und er sozusagen, er steht davor, entweder er wird jetzt gefangen genommen und der Wald wird doch noch zerstört oder eben er lässt den Wald geschehen und freien Lauf lassen. Er hat aber noch vorher einen der Roboter, Yui, hat dann nochmal dann den Auftrag gegeben, sich um diesen Wald zu kümmern und diese einsame Glaskuppel ist dann sozusagen die letzte Einstellung des Films, wie sie dann im
Weltraum
schwebt im Weltraum. Ja, und wir haben quasi so eine leicht optimistische Message zumindest, dass dieser Wald zumindest überleben kann.
Ja. Man muss jetzt allerdings dazu sagen, dass von dem Punkt an, wo er sich in die Dunkelheit begibt und dem Ende, das sind zwei Punkte, an denen was passiert, in dieser ganzen Zwischenzeit, das ist ungefähr zwei Drittel des Films, die es sich jetzt schon nicht lohnen, darüber zu sprechen. Also wir haben dann so stille Momente, er wird operiert, er repariert noch einen der Roboter, der kaputt geht. Er spielt Poker mit den Robotern. Wir sehen ihn, wie er hadert, wir sehen ihn kommunizieren mit den Menschen, die ihn dann doch, also mit der Flotte, die ihn dann doch wiederfindet, die ihn nicht aufgegeben haben. All sowas passiert in diesen zwei Drittel des Filmes, aber es passiert dann da nicht so sonderlich viel.
Ja. Also es ist natürlich dann weniger Handlung in dem Sinne, aber es ist natürlich viel, wo man den Charakter noch ein bisschen kennenlernt und vor allen Dingen seine Beziehung zu dem Roboter. Ja. Deswegen, ich habe über den Film auch kurz gesprochen, gab vor ein paar Folgen schon, wo es um KI ging. Mhm. Da hatte ich ja den Film im Nachgang auch nochmal mir dann auch zum ersten Mal angeschaut. Und da hatte ich ja, glaube ich, auch in einer Filmmagazin-Folge kurz darüber gesprochen, dass halt wie diese Roboter dargestellt werden, ihre KI ist nochmal ein bisschen was anderes als vielen anderen Filmen.
Ja.
Weil das war tatsächlich auch Douglas Trumbull auch wichtig, hat er zumindest in meinem Interview auch gesagt, dass jetzt nicht wie bei 2001 sollte jetzt die Maschine nicht etwas Bösartiges sein, sondern es sollte wirklich als reines Werkzeug dargestellt werden, wo jetzt nicht irgendwie das auch menschliche Züge bekommen soll, dass du denen irgendwie große Augen gibst oder so irgendwie irgendein Disney-Charakter quasi wird oder ein R2-D2 hat, der dann irgendwie noch ein bisschen liebevoll irgendwie ist, sondern die sind einfach Werkzeuge, die trotzdem, du merkst, die haben trotzdem Persönlichkeit so ein bisschen natürlich, aber sie sind jetzt, bewegen sich so zwischen halt etwas einem reinen Werkzeug, was wirklich gar kein Leben hat und etwas, was jetzt total disneyfiziert wäre.
Ich finde aber, wenn das sein Ansatz war, dann ist er eben nicht gelungen.
Okay.
Weil der erste Stück, der sozusagen, also der erste Roboter geht ja schon da am Anfang kaputt. Die heißen übrigens Dewey, Huey und der kaputte heißt Louie, also Tick, Trick und Track.
Ja.
Die beiden sind, und gerade der Blaue bleibt, glaube ich, übrig, also Dewey, die sind so, die finde ich fast noch ein bisschen, die können zwar nicht so richtig kommunizieren, aber die sind schon fast noch ein bisschen cooler als R2-D2.
Das auf jeden
Fall.
Weil
R2-D2 fährt halt, muss man sagen, ne, da steckt auch eine Person drin in R2-D2, die bewegt und so weiter und spielt. Aber die ist halt sehr eingeschränkt, ne, die steht auf Rollen. Und bei diesen ist es so, das habe ich dann gelesen, das ist wirklich, also habe ich noch nie irgendwo gesehen. Ich habe gedacht, Moment mal, die bewegen sich so organisch, die bewegen sich so echt.
Ein Brotkasten mit zwei Beinen.
Ja, ein Brotkasten mit zwei Beinen, aber man sieht, das ist nicht mechanisch, weil wenn das mechanisch wäre, dann würden die irgendwie sich ganz komisch hakelig bewegen, sondern sie bewegen sich wie, Menschen eigentlich.
Mhm. Wie geht das denn?
Ja, wie geht das denn? Und zwar stecken tatsächlich in diesen, ihr müsst euch das wirklich angucken, es ist, wie Martin das beschreibt, ein Brotkasten mit zwei Füßen dran. Es stecken da keine Kinder drin. Es stecken, man hat früher auch gerne Menschen, die, also kleinwüchsige Menschen dafür eingesetzt, SchauspielerInnen. Es sind tatsächlich beinamputierte Menschen, die sie dafür eingesetzt haben. Also
die da mit ihren Armen
laufen sozusagen. Dann, ja.
Also das ist super interessant, und da musste wohl Douglas Trumbull auch ein bisschen gegen das Studio ankämpfen, weil, wie gesagt, wie du gerade schon erzählt hast.
Wollen, glaube ich, Kinder einsetzen.
Ja. Aber dann, er hat das bei irgendeiner Show oder so gesehen, wo die dann halt so die laufen hat sehen auf den Armen und war dann sehr beeindruckt davon und hat dann irgendwie gesehen, das passt total gut zu seiner Vorstellung, dieser Roboter. Und deswegen wirklich sehr einzigartig, wenn man sich das wirklich das Making-of anschaut, wie die dann halt da drin sitzt und du dann halt nur dieses Gesicht in diesem Brotkasten und das sieht auch super wild aus. Aber ja, zumindest was ich gehört habe, hatten die ja wohl auch auch wenn es natürlich schwierig war und dass es zu ist und man hat nicht viel gesehen und so, aber die trotzdem eine gute Zeit vergleichsweise hatten und auf jeden Fall mal wahrgenommen wurden sozusagen als Darsteller und auch super interessant, wie halt dann halt die Schauspieler eingesetzt wurden plus halt ein maschinelles Aussehen, wie das miteinander funktioniert und so eine Herangehensweise, die es glaube ich nur so in diesem Film gibt.
Wenn ich an seiner Stelle wollte, dass die Maschinen nur Werkzeuge sind, dann hätte ich da wirklich Rollen drunter gemacht und hätte die durch die Gegend fahren lassen.
Das ist natürlich richtig, also die haben natürlich auch, die bewegen sich auch trotzdem ein bisschen ulkig, weil die so ein bisschen watscheln.
Ja, genau.
So wie so Enten.
Naja, klar, die haben irgendwie 30 Kilo Gewicht durch dieses Kostüm oder so auf sich. Das ist schon.
Ist schon viel. Deswegen, also es sieht auch dann ziemlich süß irgendwie auch aus und die sind ja auch sehr hilfreich. Und wie gesagt, der Hauptcharakter spielt ja auch irgendwann Poker mit denen. Da kriegen sie natürlich ein bisschen, auf jeden Fall viel Charakter. Deswegen, dass es, wie er es im Interview gesagt hat, nur Werkzeug ist, das stimmt natürlich nicht, aber sind sie ja vor allen Dingen. Und es ist immer der Kontext, in dem diese Roboter ja gesehen werden, dass sie erstmal ein Tool sind, das natürlich und der Mensch, ähnlich wie zu einem Haustier, entwickelt er ja dann auch mehr Gefühle. Obwohl dieses Haustier das nicht so...
Anthropomorphismus,
genau, nicht ganz so spiegeln kann. Es sieht natürlich, es wird gefüttert und lässt sich mal kraulen, aber es bleibt ein Tier. Und ein Mensch sieht halt manchmal mehr darin und deutet gewisse Handlungsweisen und gewisse Reaktionen halt anders, als eigentlich die Maschine oder ein Haustier tun könnte. Und ich glaube, so ein bisschen ist es hier auch. Aber deswegen auf jeden Fall sehr interessant, wie hier halt diese Roboter inszeniert sind, weil sie jetzt... größtenteils halt ein Tool sind, aber vor allen Dingen am Ende sie ja dann trotzdem ja auch irgendwie Hoffnung ausgelöst haben, weil sich dann der letzte Roboter um den Wald kümmert, weil die Menschen es nicht mehr können, aber sozusagen der Mensch es noch geschafft hat, diesen einen Roboter zu programmieren, damit er sich um diesen Wald kümmert. Deswegen hat es ja auch eine schöne Symbiose aus Maschine und Natur sich irgendwie ergeben, weil dann dieser letzte Wald irgendwie durch eine Maschine am Leben erhalten wird.
Weißt du, wie der Freeman Lowell auf mich wirkt, so ein bisschen von der Figur her? So ein bisschen wie die Figur von Matt Damon aus Interstellar, Dr. Man, der quasi alleine irgendwo dann ist und so ein bisschen, wie soll ich sagen, so manisch wird und dann auch so ganz eigentlich das Richtige will, aber bereit ist, dafür über Leichen zu gehen am Ende. Und das macht er ja dann auch.
Genau, deswegen ist auch so eine ganz typische 70er-Jahre-Figur, die halt der Held in der Geschichte auf jeden Fall ist, aber mit sehr, sehr vielen Zwischen- und Grautönen und eigentlich auch sehr, sehr vielen furchtbaren Sätzen. Er bringt auch direkt einen Menschen direkt um mit seinen bloßen Händen. Also mit seinen bloßen Händen bringt er einen Menschen um und tötet noch zwei sozusagen indirekt. Und da hat er auch relativ wenig Skrupel dann in dem Moment. Dann natürlich danach Gewissensbisse, aber dazu ist er auf jeden Fall bereit. Aber er ist natürlich trotzdem, du verstehst ihn, dass er als Idealist sich um diesen letzten Wälder kümmert. Und irgendwie dann deswegen auch eine sehr spannende Figur und ist dann auch typisch für mich 70er Jahre, weil es eben auch eine Welt, eine Gesellschaft zeigt, die total fehlerhaft ist und das Individuum versucht, sich irgendwie darin klarzukommen, es versuchen irgendwie an irgendeiner Stelle zu verbessern, aber dabei scheitert größtenteils und man dann damit mit diesem Gefühl zurückgelassen wird. Gut, jetzt haben wir noch diesen letzten Wald irgendwie gerettet, das hat enorm viele Opfer gefordert, aber seid euch mal bewusst, wir haben nur eine Erde.
Ja, die Botschaft, die kommt auf jeden Fall durch. Und die Botschaft, die, gut, das kann man dem Film jetzt nicht zum Vorwurf machen, die haben wir seitdem sehr, sehr häufig gesehen. Aber es war ja einer aus einer Reihe von den ersten, die genau diese Botschaft gebracht haben. Also das kann man ihm jetzt schlecht vorwerfen. Gedreht übrigens auf einem ausrangierten Flugzeugträger, der USS Valley Forge, ich glaube so heißt das Schiff auch im Film, aus dem Zweiten Weltkrieg noch gebaut und dann außer Dienst gestellt 1970 und nach dem Film auch verschrottet worden, aber das trägt dazu bei, dass das alles gut aussieht und echt aussieht und nicht irgendwie so billig studiomäßig und dann eben, wie gesagt, wir haben schon gesagt, die Special Effects, die sehen ziemlich gut aus, das Weltall sieht ziemlich gut aus. Ich finde auch die Schiffe haben sie natürlich mit so Modellbausätzen nachgebaut. Das sieht auch toll aus. Wollen wir mal zur Kritik kommen vielleicht?
Ja, Lukas, was kritisierst du denn?
Ja, also ich würde sagen, er ist genießbar, der Film. Vor allem unter dem Aspekt, über den wir gerade gesprochen haben, ne, die Botschaft und so weiter. Natürlich auch dieses Verhältnis, wie weit darf man gehen, um meinetwegen jetzt die Natur zu schützen. Von daher sehr aktuell auch jetzt wieder. Aber er ist unglaublich langatmig. Es passiert mir wirklich eindeutig zu wenig. Ja. Und ich finde auch, Bruce Dern ist nicht gerade derjenige, dem ich da gerne bei zugucke, muss ich ehrlich sagen.
Versteht, ja. Er ist jetzt nicht so, also, ein Sympathieträger.
Nee. Also,
oder charismatisch.
Man will natürlich auf seiner Seite sein irgendwie, hat natürlich damit klar die moralischen Probleme, die moralischen Bedenken, die damit durch die Morde und so einhergehen. Aber auf der anderen Seite ist auch so, also hat sich die Figur oder so wie er es spielt, auch zu mir so eine Distanz sowieso schon aufgebaut. Ja. Also ich habe dann so gedacht, ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe mehr Sorge um die Roboter als um mich.
Aber ist auch okay. Ich glaube, auf der Ebene funktioniert der Film auch ganz gut, dass du dann für die Roboter natürlich was empfindest und die für dich auch eine Projektionsfläche irgendwie sind.
Die reißen echt viel raus für mich oder haben viel rausgerissen für mich, aber ich fand den Film halt auch langweilig.
Ja. Also das verstehe ich.
Also nach einem Drittel, also das erste Drittel, es ging wirklich gut los und interessant los, aber dann ist so dieser Ton, dieser Tonus, den auch dieses Lied von Joanne Bates setzt. Ne? Ja. Also genau dieses genau so hat sich der Film angefühlt,
finde ich. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Der hat auch auf jeden Fall seine Längen und er geht sich auch viel in langen Aufnahmen von diesen Wäldern, von der Raumstation. Es wäre auch noch interessanter gewesen, wenn man, es gibt so auch einen Dialog zwischen Freeman und der Crew, wo sich Freeman halt ein Obst zurecht macht als Essen und die anderen so sagen, was ist das denn? Das ist ja ein natürliches Essen sozusagen, das stinkt ja total und die machen ihr synthetisches Essen, was irgendwie so aus der Maschine, aus dem Fabrikator kommt und sagen, das ist doch richtiges Essen. Ja. Und das ist natürlich total interessant, in was für einer Gesellschaft wir jetzt schon leben, wo halt das Natürliche irgendwie eklig ist, wo das Natürliche unnatürlich ist. Wo man sagt, wenn ich eine Melone rieche, denke ich mir so, was ist das denn? Ich will meine Pampe aus dem Fabrikator haben. Ja. Und wenn der Film da noch mehr mir gegeben hätte, wie die Gesellschaft dann aussieht, wie ist denn dazu irgendwie hingekommen, dass diese Glaskuppeln gibt, wäre wahrscheinlich nochmal interessanter gewesen. Da hätte man vielleicht auch nochmal in diesen Szenen, wo es sich dann so in diesen langen Einstellungen gibt, hätte man noch ein bisschen mehr Story geben können, das auf jeden Fall, weil es klingt eigentlich nach einer sehr spannenden Ausgangslage und dieser kurze Dialog zwischen diesen Charakteren fand ich dann eigentlich auch mit am spannendsten. Davon hätte ich gerne mehr gehabt. Aber ich kann verstehen, weil ich habe ein paar Mal halt auch, wo ich mir den Film angeschaut habe, dann so aufs Handy geschaut, wenn man dann nochmal dieser Song kommt oder nochmal so eine Großaufnahme und dann irgendwie auch diese, wo die mit diesen Go-Karts da durchfahren, das geht ja auch mal gefühlt 15 Minuten.
Die mit den Go-Karts hingegen. Es sind dann drei, aber...
Ja. Das fühlt sich manchmal sehr, sehr, sehr langwierig an und da ein bisschen so auf der Stelle. Und da fehlt dann irgendwie auch ein cleverer Gedanke, der irgendwie geäußert wird, um das ein bisschen aufzumuntern. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall eher ein sehr, sehr ruhiger Film. Ja. Obwohl er auch nur 90 Minuten auch geht, er fühlt sich dann aber auch recht lang an.
Hätte auch nicht länger sein dürfen.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich fand ihn trotzdem irgendwie sehr, sehr spannend und es ist, was ich gerade so faszinierend finde, das ist nämlich ein 50 Jahre alter Film von der reinen Prämisse her, exakt so heute erscheinen könnte und alle würden sagen, yo, ist ja ganz schön wichtig, so ein Film.
Ja, weißt du? Das stimmt.
Finde ich ja schon interessant, dass das 50 Jahre später so. Das ist ja nicht bei allen Filmen so.
Ich hatte einen Podcast zu dem Film gehört, den verlinken wir mal, ich komme leider nicht gerade auf den Reihentitel sozusagen, verlinken wir in den Shownotes. Und die beiden Hosts hatten dann auch so gesagt, das wäre auf jeden Fall mal ein Film. Es gibt ja viele Filme, die werden geremaked, wo du dich fragst, warum macht er jetzt ein Remake dazu? Ja. Das wäre einer, wo ein Remake Sinn ergeben würde, finde ich. Wo man das echt, also sowohl von der Grundbotschaft her, als auch mit neuen technischen und erzählerischen Mitteln, den Film nochmal neu machen könnte.
Er hat ja auch sowas ein bisschen von Der letzte Mensch auf Erden. Mhm. So dieses Ding, weil er ist ja Freeman ab einem bestimmten Punkt dann wirklich alleine nur mit den Robotern zusammen und hast du so dieses I am Legend Gefühl, ich bin einsam auf der Welt und auf meiner Raumstation. Damit kannst du natürlich dann auch noch mehr machen. Da könntest du auch eine Serie, wenn du es unbedingt machen willst, draus zaubern können. Aber das wäre wirklich auch wirklich ein Film, den man gut remaken könnte. Er hat natürlich nicht diese Bekanntheit, deswegen wird er nicht geremaked, wo da sehr viel Potenzial drin steckt. Aber fand ich trotzdem irgendwie eher schon ein kleiner Geheimtipp. Und ist auf jeden Fall, wenn man sagen würde, also Silent Running ist ja mein Lieblings-Sci-Fi-Film. Dann bist du auf jeden Fall schon mal. Ja. Alle Leute. Was für ein? Es ist so mit Bruce Dern, so ein alter Film ist das. Also.
Ja. Vielleicht noch zwei kleine Trivia-Fakten, die ich noch gefunden habe. Einmal, die Sequenzen von den fliegenden Raumschiffen sind wiederverwendet worden in der Fernsehserie Kampfstern Galactica.
Auch interessant.
Ja, also dort waren es dann Agrarschiffe von einer Flüchtlingsflotte. Ich meine, klar, ne, spart der TV-Produktion enorm viel Geld, wenn man sich einfach nur diese Bilder einkauft. Und Joanne Bates oder Bates passt sehr gut tatsächlich, weil die ja auch in dieser Klimabewegung unterwegs war, auch in der, also auch immer gegen den Vietnamkrieg, also diese 70er Jahre Protestgeneration hat sie auf jeden Fall angehört und immer ist immer dabei gewesen und bis heute auch setzt sich sehr ein für gegen Krieg und für Gegenkrieg, für Gerechtigkeit und für Klimaschutz auf jeden Fall.
Deswegen würde ich sagen, haben wir sonst noch was über den Film?
Nö, also ich kann keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen, aber für Science-Fiction-Interessierte, die gerne mal auch so in die Historie reinschauen, ist der auf jeden Fall was. Ja.
Und George Lucas soll sich wohl auch inspiriert haben lassen von dem Film und dann R2-D2-Design teilweise geht auf diese Roboter mit zurück. Da gab es wohl auch einen kurzen Rechtsstreit oder so, aber ist nichts passiert, aber gab wohl mal Diskussionen und zumindest George Lucas hat mal gesagt, er hat sich davon mit inspirieren lassen. Deswegen da auch für alle Star Wars Fans, die wirklich jede Inspirationsquelle irgendwie mal rausfinden wollen, wäre das auch noch ein Film, den man sich dann angucken kann. Aber wenn wir schon mal in den 60er, 70er Jahren sind, können wir auch mal kurz über eine Doku sprechen, die wir beide gestern gesehen haben.
Oh ja.
Unabgesprochen. Weil es natürlich ein Thema war, was uns beide sehr interessiert.
Wir sind in der Rubrik, was gab es sonst noch?
Genau.
Und zwar, es gab sonst noch eine Doku, wie du schon sagst, vom ZDF.
Über das ZDF.
Und zwar über die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Ich weiß nicht, wer von euch da auch so ein Fan ist. Ich gucke die regelmäßig und sehr gerne. Ich bin ja auch leider Gottes ein True-Crime-Fan. Das hat man sicherlich auch schon des Öfteren gehört im Filmmagazin.
Hast du auch schon mal eine Folge auch zu
True Crime gemacht? Also eine kritische Folge zu True Crime auf jeden Fall. Auch Aktenzeichen XY, die ja da sehr gut weggekommen ist in meiner Folge, weil das heutige Aktenzeichen XY ist mit dem aus den Anfängen, ich glaube in den 50ern ging es ja schon los. 60ern, 80ern als quasi unter dem Erfinder. Ist ein anderes, würde ich sagen. Eduard Zimmermann, sehr, sehr, sehr konservativer Mann, der genau dieses Lebensgefühl auch hat in Aktenzeichen XY einfließen lassen, mit der Auswahl der Filme, mit der Inszenierung der Filme und der Fälle und so weiter. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall sehr.
Ja. Also vielleicht auch von Regina Schilling gemacht, diese Doku, was man auch daran merkt. Also Frau Schilling hat einen sehr eigenen Stil für ihre Dokus. Die hat ihre Doku gemacht, Kuhlkampfs Schuhe. Die war auch schon sehr sehenswert, sehr interessant, weil sie hat einen sehr persönlichen Stil. Sie guckt, sie erzählt das auch oder lässt das erzählen aus einer sehr persönlichen Perspektive, wie sie damals diese Sendung geschaut hat. So war, wie gesagt, auch schon ihre Vorgänger-Doku, die auch schon preisgekrönt war. Und ihre Ausgangsthese ist halt, dass Eduard Zimmermann quasi erzeugen, also ein wirklich bewusst Angst eingesetzt hat, zu seinen Zwecken, weil er halt wollte, dass Frauen zu Hause bleiben als Hausfrau. Die drei großen Ks, so lernen wir es dann auch im Verlauf der Doku, also Kinderküche, Kabelfernsehen.
Ja.
Das ist so, dass die Sphäre, in denen sich Frauen bewegen sollen, aber wenn sie es wagen, da auszubrechen, dann werden sie umgebracht.
Ja. Dann passiert ihnen etwas Schlimmes. Dann
passiert ihnen etwas Schlimmes. Und da war halt Aktenzeichen XY gerade in den Anfangsjahren unter ihm, der hat ja dann bis Mitte 90er Jahre das dann federführend als Moderator und Erfinder und Gestalter, Produzent,
also
wichtigste Person dabei halt entscheidend mitgeprägt. Deswegen ist es super interessant, halt gerade diese Anfangsjahre zu sehen, allein in der ersten Folge, dass da schon direkt auch eine Leiche gezeigt wird, also dieser erste Fall, oder direkt auch mit einem, weil in dieser Sendung geht es ja auch darum, dass es wahre Verbrechen sind und dass die sind ungelöst und man hofft auf die Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich das dann anschauen und vielleicht irgendeinen Hinweis haben, und da wird dann direkt in der ersten Folge auch direkt mit einem Bild von einer Leiche gezeigt, was ich schon krass fand, weil ich dachte immer so, wo es ist sehr schwierig und vor allen Dingen nicht in den 60er Jahren, hätte man einfach so eine Leiche zeigen.
Man muss ja mal alte Folgen angucken,
also saugruselig. Falsche Vorstellung gehabt. Aber ich fand es auch ganz interessant, weil ich habe danach auch Diskussionen halt über die Doku auch schon mitbekommen, weil natürlich Frau Schillinge durch ihren sehr subjektiven Stil, sie arbeitet sehr stark mit Fragen und Fragen, die eine Unterstellung haben.
Ja.
Also vor allen Dingen, XY war eine der erfolgreichsten Sendungen, die Öffentlich-Rechtlichen niemals hervorgebracht haben, dann irgendwie so mit 25 Millionen monatlichen Zuschauerinnen. Und sie stellt dann so, stellt diesen Fakt halt vor und zeigt dann halt Aufnahmen, wie sie so in der Gaststätte hunderte Leute sich die Sendung anschauen, und dann stellt sie so einen Raum, hat das die Deutschen so gefallen? Lag es vielleicht daran, dass man vor kurzem den Ersten Weltkrieg verloren hat und als die Opfer dastand und hier in dieser Sendung konnte man sich selber nochmal als Opfer sehen und inszenieren, was hat das damit zu tun, oder ganz viele andere, die sind immer so als Fragen verpackt, liegt das daran, und man weiß natürlich nicht, ob Eduard Zimmermann wirklich das als Ziel hatte, es lässt sich auf jeden Fall so deuten, und das ist ja auch okay, wenn sie hat sich wahrscheinlich sehr viele hunderte oder tausende Folgen dieser Sendung angeschaut, bevor sie diese Doku gemacht hat, aber sie hat natürlich, sie unterstellt viel, aber ich finde das auch okay, aus meiner Sicht, aber ich kann auch verstehen, wenn man das so ein bisschen kritisiert, weil sie ist natürlich, sie will dich in so eine Seite schieben.
Ja, na klar. Ja. Wobei, also sie hat dann auch so, es gibt genau in diesem Frage, in dieser Frage,
Duktus,
ne? In diesem Frageduktus auch so schöne Momente, ne? Wie zum Beispiel, man sieht so ein Bild von, ich glaube, war es Zimmermann selbst, der sagt, ja doch, Zimmermanns Verabschiedung, ja, es ging uns nie darum, Brutalität darzustellen und immer um das Mindeste die Brutalität zu reduzieren. Ja. Schnitt zu einem Fall, wo eine Frau mit den Beinen irgendwie an einen Baum gebunden wird und so weiter. Und sie fragt nur so, wo ist die Gewalt und Brutalität in dieser Szene zurückgefahren?
Boah. Ja. Ja, nicht, nein.
Ist auf jeden Fall.
Deswegen, also ich finde das auch absolut okay, diese Herangehensweise. Und es gibt dann auch Stellen, oder besonders eine Stelle auch, wo Zimmermann dann irgendwie so eine Kriminalstatistik vorliest, wo dann halt gesagt wird, was irgendwie aus den 70er Jahren Polizei angegeben, das größte Risiko, wenn Frauen trampen gehen, also wenn sie per Anhalter irgendwo mitfahren, dann ist das Größte, was passieren, oder das meiste, was dann passiert, ist, dass sie getötet werden.
Ja.
Aber das stimmt nicht. Also dann schaltet sich auch
eine Studie 1989 vom BKA, glaube ich, herausgefunden, dass das Gefährlichste beim Trampen die Gefahr eines Verkehrsunfalls ist.
Was auch logisch eigentlich klingt, dass natürlich dann der Autounfall am wahrscheinlichsten ist, wenn was passiert. Und da ist dann sehr interessant, dass in dieser Sendung holt der Zimmermann halt auch dieses Buch raus oder irgendwie diese Studie und liest daraus vor, aber scheinbar gibt's diesen Satz hat da nie drinne, oder woher hat er sich das gezogen? Und da ist natürlich dann schon die Tendenz, wo man weiß, er hat sich da was zusammengebaut, weil das in sein Narrativ gepasst hat. Deswegen auf jeden Fall eine super sehenswerte Doku auf jeden Fall. Wenn ihr da irgendwie Interesse an True Crime habt, es wird zumindest auch gesagt, es war die erste True Crime Sendung der Welt. Da bin ich mir immer unsicher, wenn man das so, der Welt ist immer, ob man da wirklich alles gesehen hat.
Ja.
Irgendwo gibt es bestimmt in einem anderen Land mal schon 2 Jahre davor oder so, deswegen bin ich mir unsicher. Aber Deutschlands war es ja wahrscheinlich auf jeden Fall, die erste True Crime-Sendung Deutschlands. Und gerade Deutschland ist ja ein sehr von True Crime beherrschtes Land, sag ich mal, in vielen Sphären, was die Fiktion oder halt in Sendungen, Podcasts und so weiter angeht und woher das dann kommt. Da ist auf jeden Fall diese Doku auch mal ein guter Anhaltspunkt, weil denn diese Faszination der Deutschen für echte Verbrechen ist.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Was gab es sonst noch? Wilhelm Friedkin ist gestorben. Der Regisseur wahrscheinlich am bekanntesten, unter anderem für den Exorzisten.
Ja.
Die Tage. Auch ein ganz großer Regisseur.
Ja.
Ansonsten.
Haben wir auch schon einige Folgen zu ihm gemacht.
Ja.
Oder zu Werken, wo er dran beteiligt war.
Ja.
Ja, der ist dann mit 86 oder so gestorben. Ja.
Ansonsten gab es jetzt wohl bei den Streiks in Hollywood einen Vorschlag und einen Gegenvorschlag. Also da geht's auch weiter. Und was haben wir noch? Disney macht in Sportwetten oder will in Sportwetten machen, und zwar mit dem Sportsender ESPN, der ja zu Disney gehört in den USA und der nicht mehr so viel abwirft.
Und jetzt müssen Sportwetten richten.
Und jetzt sollen Sportwetten richten. Also man muss, Bob Iger, der Chef von Disney, hat wohl vor einiger Zeit mal irgendwie gesagt, wir müssen nur herausfinden, wie wir ESPN in einer sich verändernden Welt monetarisieren können.
Und das ist das Ergebnis wohl.
Scheint so. Mal gucken.
Okay. Gut. Cool.
Ja,
was kann schon schief gehen?
Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
Macht's gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.